Liebe Freunde, liebe Zuhörer unseres Radios, dem Papst ist die Einheit der Kirchen und kirchlichen Gemeinschaften sehr wichtig. Er hat das als erstes Ziel genannt, kaum dass er Papst geworden ist bei seiner Ansprache damals. Und es ist mir wichtig, die katholischen Prinzipien des Ökumenismus darzulegen. Hierfür ist die Grundlage der Text des Zweiten Vatikanischen Konzils. Im ersten Kapitel werden die katholischen Prinzipien des Ökumenismus dargelegt. Ich habe entscheidenden Stellen des Neuen Testamentes vorgelesen. Die Eucharistie ist ja die Quelle der Einheit der Kirche, so wird es bei uns verstanden. Eucharistie bildet Gemeinde, bildet Kirche. Und so heißt es nun in diesem ersten Kapitel, Abschnitt 2, um nun diese seine heilige Kirche überall auf Erden bis zum Ende der Zeiten fest zu begründen, hat Christus das Amt der Lehre, der Leitung und der Heiligung dem Kollegium der Zwölf anvertraut. Deshalb sind auch die Apostel die Nachfolger der Apostel, die Bischöfe die Nachfolger der Apostel, und es ist ihnen Gehorsam, religiöser Gehorsam zu leisten, wie das Zweite Vatikanische Konzil lehrt. Unter ihnen hat er den Petrus ausgewählt, auf dem er nach dem Bekenntnis des Glaubens seine Kirche zu bauen beschlossen hat. Ihm hat er die Schlüssel des Himmelreiches verheißen. Und nach dessen Liebesbekenntnis, gemeint ist Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich, also als Christus auferstanden war, alle Schafe anvertraut, weide meine Hirte, damit er sie im Glauben stärken und in vollkommener Einheit weiden solle, wobei Christus Jesus selbst der höchste Eckstein und der Hirt unserer Seelen in Ewigkeit bleibt. Von den evangelischen Christen wird gesagt, diese Bibelstellen sind in sich völlig klar, aber es bedeutete, dass es das Petrusamt nur am Anfang der Kirche gegeben hat. Es gibt meines Wissens keine Parallele, dass Christus Entscheidendes, Funktionales eingesetzt hat, gestiftet hat, das nur für den Anfang gelten sollte. Außerdem impliziert das Bild des Felsens Dauer. Und zum Dritten sagt Christus, werde ich meine Kirche bauen. Und man könnte noch viertens einwenden, dass gerade am Anfang, ja, wo die Augenzeugen noch lebten, der Klärungsbedarf, die Führungsgewalt bei weitem nicht so notwendig war wie in späteren Jahrhunderten. Es wusste ja jeder, was Christus gesagt hat damals. Weshalb sollte es dann im Petrusamt nur damals gegeben haben, also ein Amt der Leitung, der Führung? Das ist eigentlich in sich unsinnig. In den späteren Jahrhunderten war das dringend notwendig, um die Kirche sozusagen in der Spur Jesu Christi zu halten. Aber eines ist schon auch zu beachten: Simon, Sohn des Johannes, weide meine Schafe. Sie gehen nicht in das Eigentum des Simon Petrus über. Es sind seine Schafe. Es ist nur eine anvertraute Aufgabe. Aber es ist ganz klar formuliert worden: weide meine Schafe. Und damals hat man durch dreimaliges Frage- und Antwortspiel Besitz übertragen. Dass jemand etwas übernehmen sollte und bekommen sollte, wurde dreimal gefragt und dreimal die Antwort gegeben. Also es ist ganz klar, dieses ineinander verschränkt sein. Auf der einen Seite die Verantwortung des Simon Petrus für die Herde und auf der anderen Seite das Wissen, dass es nicht seine Herde ist. Seine Schafe sind es nicht, es sind die des Herrn. Jesus Christus will, dass sein Volk durch die gläubige Predigt des Evangeliums und die Verwaltung der Sakramente, durch die Apostel und durch ihre Nachfolger, die Bischöfe mit dem Nachfolger Petri als Haupt, sowie durch ihre Leitung in Liebe unter der Wirksamkeit des Heiligen Geistes wachse. Und er vollendet seine Gemeinschaft in der Einheit. Und dann wird das aufgezählt im Bekenntnis des einen Glaubens, in der gemeinsamen Feier des Gottesdienstes und in der brüderlichen Eintracht der Familie Gottes. Da ist die Reihenfolge zu beachten, liebe Zuhörer. An erster Stelle steht das Bekenntnis des einen Glaubens. Das wurde oft missachtet in den letzten Jahrzehnten. Man hat gemeint, auch wenn Unterschiede da sind, dass man sich darüber hinwegsetzen könne und trotzdem miteinander Eucharistie feiern könnte oder Abendmahl. Und das hat eigentlich die Spaltung nur noch weiter vorangetrieben. Es ist auch sonst im Leben so, dass zunächst eine Einheit, eine gewisse Basis da sein muss, gerade in wesentlichen Sachen. Ich kann sonst keine Ehe eingehen, ich kann sonst keine Fusionierung bei einer Firma eingehen, wenn völlig unterschiedliche Konzepte im Raum stehen. Das gibt ja nur Chaos, nur Durcheinander. Gerade in der Führung des Radios habe ich das oft erfahren, wenn Grundlegendes nicht ausgesprochen und geklärt ist, wird es nie zu einem Abschluss, zu einem Vertrag, ja, zu einem gegenseitigen Helfen und Miteinander kommen. Die wesentlichen Sachen müssen geklärt sein. Erst dann kommt die Praxis. Und man hat irgendwie oft auch gedacht, feiern wir eben mal miteinander Eucharistie und praktizieren wir das, dann wird auch das Bekenntnis sozusagen nachziehen. Aber das ist nicht der Weg des Vatikanums. So ist die Kirche Gottes alleinige Herde wie ein unter den Völkern erhobenes Zeichen, indem sie dem ganzen Menschengeschlecht den Dienst des Evangeliums des Friedens leistet, pilgert sie in Hoffnung dem Ziel des ewigen Vaterlandes entgegen. Das sollte auch die Aufgabe der Kirche sein, wie ein Signal, das wird Jesaja zitiert, ein Zeichen unter den Völkern, das zu sein, ein Zeichen des Heils, ein Angebot an alle Menschen, ja, wie man brüderlich und gut miteinander umgehen kann. Und dann wird nochmal das zusammengefasst, was ich Ihnen jetzt schon in den Ansprachen vermittelt habe. Dies ist das heilige Geheimnis der Einheit der Kirche in Christus und durch Christus, indes der Heilige Geist die Mannigfaltigkeit der Gaben schafft. Höchstes Vorbild und Urbild dieses Geheimnisses ist die Einheit des einen Gottes, des Vaters und des Sohnes im Heiligen Geist in der Dreiheit der Personen. Also zunächst wird die Einheit skizziert, die in Gott seinen Ursprung hat. Auch wenn es in Gott Unterschiede gibt der Personen, so ist er doch ja, in der Gottheit eins. Und dann wird auf eine sehr schmerzliche Situation eingegangen, auf die der Spaltung. In dieser einen und einzigen Kirche Gottes sind schon von den ersten Zeiten an Spaltungen entstanden, die der Apostel aufs Schwerste tadelt und verurteilt, es wird der Korintherbrief zitiert. In den späteren Jahrhunderten aber sind ausgedehntere Verfeindungen entstanden und es kam zur Trennung recht großer Gemeinschaften von der vollen Gemeinschaft der katholischen Kirche, oft nicht ohne Schuld der Menschen auf beiden Seiten. Das ist auch wichtig. Also es sind nicht nur immer die bösen Orthodoxen oder die Protestanten gewesen. Es gab auch ganz klar Schuld auf unserer Seite, Schuld der Menschen auf beiden Seiten. Mit dem Osten war es eine, wie bei einer Ehe, wo man sich auseinanderlebt, eine immer mehr auseinanderdriftende Situation. Der Kult, die Liturgie war anders, es war ein anderes Verständnis auch von Kirche, es war mehr so das synodale Element, das dort herrschte. Und so hat es ja immer mehr in Auseinanderdriften gegeben, bis dann 1054 Kardinal Humbert Silva von Candida die Exkommunikationsbulle auf den Altar der Hagia Sophia gelegt hat. Das tut heute noch weh, wenn man daran denkt. Es ist so schnell geschehen, eine andere Gemeinschaft zu exkommunizieren, also auszuschließen. Und es dauert Jahrhunderte und jetzt wird es dann schon bald ein Jahrtausend, bis die Einheit wiedererlangt wird, wenn sie überhaupt geschenkt wird und gegeben wird. Das Gleiche war im Hinblick auf die evangelischen Christen. In Rom wurde das als Mönchsgezänk abgetan, was sich in Deutschland ereignet. Über Jahrhunderte hindurch ist der Ruf nach Reform erschollen. Wer Kirchengeschichte kennt, der weiß, dass die Reform in Capite et Membris, also am Haupt und Gliedern, und es war ja erst gut ein Jahrhundert her, dass 1417 am Martinstag in Konstanz ein 70-jähriges Schisma beendet worden ist. Das hat ja die abendländische Christenheit geradezu zerrissen, zerspalten. Das hätte eigentlich ein riesiger Warnschuss für die katholische Kirche sein müssen, dass man so nicht weitermachen kann. Aber das hat die Renaissance-Päpste dann herzlich wenig berührt in Rom. Sie haben sich um Kunst gesorgt, was jetzt nichts Schlechtes ist, aber ganz klar die Belange der Kirche vernachlässigt. Und dann kam die Reform, und zwar eine der besten, die wir überhaupt hatten, nämlich das Konzil von Trient, aber erst nachdem das Kind in den Brunnen gefallen war. Kirchengeschichtler sagen ganz klar, wenn Trient 50 Jahre früher gewesen wäre, hätten wir die Glaubensspaltung der abendländischen Christenheit nicht gehabt. Franz von Assisi hat Reform gemacht und vorangebracht, sonst wäre es schon damals wahrscheinlich auseinandergebrochen, aber es hat sozusagen auch die Führung unserer Kirche nicht erfasst gehabt. Man hat weiterhin relativ fern vom Evangelium gelebt, besonders die Fürsten, die Bischöfe waren ja auch zugleich weltliche Machthaber und man hat sich in bedrohlicher Weise weltlichem Denken und Verhalten angeschlossen, auch im Hinblick auf Anwendung von Gewalt. Und so kam es eben. Ich würde sogar behaupten, dass, wenn man jetzt schon Schuld verteilt, dass wir den größeren Teil auf unserer Seite zu suchen haben. Natürlich ist das Verhalten von Martin Luther, gerade wenn man mit Franz von Assisi vergleicht, auch äußerst bedenklich. Er hat einfach diese Spannungen auch mit der Kirche nicht aus, in dem Sinn ausgehalten und hat die Reform auch in der Kirche machen sollen, wie es Franziskus getan hat. Der Herr sagt zu Franziskus, geh hin und stell diese Kirche wieder her, diese meine Kirche. Er hat nicht gesagt, mach eine eigene Gemeinschaft auf. Das muss man auch kritisch in die andere Richtung bemerken. Also es sind sicher Fehler und Schwächen, Sünden auf beiden Seiten geschehen und wir müssen wirklich uns bemühen, dass die Einheit uns wieder geschenkt wird. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne und behüte Sie, der mächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.